先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马斯 Youth Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasus Club. Heute mit unserem Gast Caroline Wiedemann. Herzlich willkommen und ihrem Buch Zart und Frei. Wir freuen uns sehr über das Gespräch.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie auf diese Weise uns zugeschaltet sind. Ich möchte gerne unsere Gästin vorstellen. Und zwar studierte Caroline Wiedemann Journalistik und Soziologie in Hamburg und Paris, wurde dann promoviert 2016 mit einer Arbeit über kritische Kollektivität im Netz, war dann 2016 bis 2020 Redakteurin des Magazins der Frankfurter Allgemeinen Quarterly und Mitarbeiterin des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem schreibt sie für das Missy-Magazin über Fragen der Kritik und der Emanzipation. Und seit diesem Jahr ist sie auch Postdoktorandin in der Abteilung Integration, soziale Netzwerke und kulturelle Lebensstile am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität mit dem Fokus dann auf die Erforschung digitaler Kulturen. Sie gibt auch an verschiedenen Universitäten Seminare zur feministischen Theorie, auch zum Werk von Michel Foucault und zur Analyse digitaler Netzwerke und Medien. Außerdem ist sie, und das ist ganz interessant, auch im Vorstand der internationalen Menschenrechtsorganisation Humanity in Action und in verschiedenen anderen Netzwerken journalistisch unterwegs. Das Buch hatte der Ulrich vorhin schon genannt, nennt sich Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats. Das Buch umfasst erstmal jetzt ganz formal 200 Seiten. Es sind vier Kapitel gegliedert, die Themen umreißen wie Postfeminismus, Neopatriarchat, antifeministische Mobilisierung, Genderwahn, Kapitalismus, die Kleinfamilie, queer-feministische Bewegungen und postromantisches Leben und so weiter. Also eine ziemlich breite Palette, die hier sehr verdichtet wird. Das Buch ist, würde ich sagen, populärwissenschaftlich geschrieben. Das heißt, sie hat Verweise im Anhang auf die verschiedenen Quellen, die sie nutzt. Aber im Text, der Text ist sehr suffisant und flott geschrieben und lässt sich schnell lesen und ist auch eine sehr bereichernde Lektüre. Wenn auch, und da käme ich dann vielleicht nachher dazu, manches vielleicht durch die Verdichtung und Verengung dann problematisch werden könnte. Auf jeden Fall ist es, würde ich sagen, eine Streitschrift oder eine Kampfschrift, würde ich fast sagen auch. Sehr leidenschaftlich geschrieben, rebellisch ja, und mit einem revolutionären Ansatz, auch mit einer Utopie dahinter. Und ja, mich würde erst mal interessieren, also zart und frei vom Sturz, also die erste Überschrift kollidiert für mich ein bisschen schon mit der zweiten. Auf der einen Seite ja vom Sturz des Patriarchats und dann die Titelüberschrift Zart und Frei, ja, was sozusagen so das ganze Gegenteil davon eigentlich ist. Ja, wie sind Sie eigentlich auf den Titel gekommen erstmal? Ja? Also wie kommt man zu diesem Titel? Was meint das? Wer ist da zart, wer ist da frei? Das würde ich als erstes gerne fragen wollen.
Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung überhaupt erstmal noch. Und zart und frei, ja, die Zartheit, der Begriff der Zartheit begleitet mich schon seit einer Weile, als ich meine Magisterarbeit schrieb und dafür ein bisschen auch in Minima Moralia noch las, bin ich so hängen geblieben an der Definition der Zartheit, wie es da drin steht. Und zwar wird die Zartheit als die die bewusst das Bewusstsein von der Möglichkeit zweckfreier Beziehungen, das selbst die Zweckverhafteten noch streift, definiert. Und das ist irgendwie, ja, in der Magisterarbeit ging es eigentlich um darum, inwiefern sich in der Art, wie Facebook funktioniert und die UserInnen adressiert, so eine neoliberale Gouvernementalität abzeichnet. Und dann ging es eher für mich um die Frage, genau, wie was für Widerstandsformen gibt es dagegen und so weiter. Und aber eben eigentlich um das, was noch an Solidarität vielleicht möglich ist. Und das waren Gedanken, die mich einfach die ganze Zeit begleitet haben. Und die Zartheit habe ich von Adorno quasi ausgehend, dann aber vor allem im Buch, auch wenn nicht explizit, mit Bell Hooks weiterentwickelt, deren Solidaritätsbegriff aufgenommen, der ja auch stark mit ihrem Verständnis von Liebe, von Lieben als einem politischen Akt zusammenhängt. Und genau, und in dieser Art von zarten, liebenden Umgang, könnte man solidarischem Umgang, während Bell Hooks eben, also in dieser Art des Umgangs erst, können wir vielleicht frei sein. Und während Bell Hooks eben den Umgang von zwei Subjekten, die direkt interagieren, eben als liebend beschreibt oder das als auch ihre Utopie da drin beschreibt, ist quasi der Begriff dann dafür, das Pendant dazu zwischen Menschen, die sich eben nicht begegnen, die Solidarität. Und genau, und ich versuche ja im Buch zu beschreiben, inwiefern das Patriarchat und auch die Art, wie wir subjektiviert werden im Patriarchat, uns einen zarten Umgang miteinander ganz schön erschwert. Und das hängt eben so zusammen. Und mein Untertitel war erst von der Beharrlichkeit des Patriarchats und wie es trotzdem überwunden wird, fanden aber die Leute beim Verlag zu lang.
Aber gut, das könnte ich gut als Einstieg benutzen, weil die Vokabel Sturz des Patriarchats, das klingt ja so, wie wenn das eine Figur wäre, die man vom Sockel stürzen könnte. So leicht und so einfach ist es gar nicht, ne? Also das ist eher ein provokativer Untertitel. Und das, was Sie eben gesagt haben, als den richtigeren, genaueren Untertitel, der würde ja schon darauf hindeuten, dass das Patriarchat nicht so leicht zu beseitigen ist. Und das wäre auch meine erste Frage. Also Sie sagen, in dieser MeToo-Debatte und in anderen Debatten wird klar, dass sozusagen ganz viel an gesellschaftlicher Kritik, was gerade läuft, das Patriarchat betrifft. Und Sie steigen, das fand ich sehr überzeugend, erstmal damit ein und zu sagen, ja, das ist so und das Patriarchat sozusagen gibt es und wir können es nicht denken, wir müssen es denken. Und kommen dann auf das Binäre. Ja? Erzählen Sie doch mal, warum Sie das jetzt gerade als Einstieg gewählt haben. Hat das was mit der Aktualität der MeToo-Debatte zu tun? Also von Frauen, die vergewaltigende Männer angeklagt haben? Oder geht es noch darüber hinaus?
Na, ich glaube, Sie meinen jetzt die Stelle eben, also ganz zu Beginn des Buches, oder wo ich einsteige. Ja. Ja, und da, also da verweise ich schon auf die MeToo-Debatte, weil ich ja in dem Buch behaupte, dass dass MeToo auch Ausdruck ist von einer neuen feministischen Mobilisierung und neuen feministischen Welle, kann man dann sagen, die überhaupt erst auch wieder die Rede vom Patriarchat so aufs Tableau gebracht hat und diesen Begriff auch nochmal etwas, sagen wir, einerseits vielleicht differenzierter verwendet, also der Begriff wird in diesen neuen feministischen Kämpfen einerseits vielleicht noch ein bisschen differenzierter, also im Sinne von auch intersektionaler als vielleicht früher verwendet und andererseits aber auch gleichzeitig auch immer in schon auch anders angreifbar auch gleichzeitig dargestellt, also diese patriarchale Logik in den queerfeministischen Kämpfen. Während es ja auch in der zweiten Welle des Feminismus, was dann ja auch kritisiert wurde, oft so als so ein monolithischer Block quasi schien, das Patriarchat. Und naja, aber wenn ich jetzt wird es ein bisschen wirr, sonst die Frage, die Sie gestellt haben, war ja eben der Zusammenhang, warum ich, wenn ich eigentlich über das Patriarchat schreibe, als erstes aber auf MeToo und die Bewegungen verweise. Und das ist eben der Moment, in dem die Patriarchatskritik und die überhaupt die Bezeichnung für eben diese Struktur nochmal ja oder wieder auch auf die Straße getragen wird.
Ja, also Sie haben ja eben schon gesagt, dass es dann im Einzelnen sehr kompliziert wird. Den Eindruck hatte ich durchaus auch. Also Sie führen einen früheren Feminismus an, der so etwas wie die Identität der Frau behauptet hat, etwas Authentisches, was unterdrückt wird, und sagen, die neueren Formen der Kritik am Patriarchat sind sozusagen raffinierter, kritischer in gewissem Sinne. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist also Ihr Buch auch ein Beitrag dazu, eine spätere, jetzt aktuelle Form des Feminismus oder des Queerfeminismus dem sozusagen Worte zu verleihen oder Text zu geben oder das zusammenzustellen.
Ja, genau. Also ich habe da Sachen zusammengetragen, die aber sowieso ja also in anderen Schriften auch schon da sind und so. Und das aber eben, also das baut ja alles auf früheren feministischen Überlegungen natürlich schon auf und entwickelt die aber ja eben auch weiter und kann ja, einerseits irgendwie sich auf Butler beziehen, aber auch auf Bell Hooks und auf Federici gleichzeitig, also auch marxistische Ansätze mit einbeziehen. Das erlebe ich in den, oder ja, bekomme ich eben auch mit in den jüngeren feministischen Bewegungen und auch was die für Texte auf Instagram teilen und so weiter. Da wird ganz viel zusammengeführt und das habe ich eben ja auch in dem Buch in Teilen versucht dann abzubilden.
Können Sie vielleicht die verschiedenen Wellen des Feminismus erstmal für den Zuhörer und die Zuhörerin nochmal darstellen? Ich glaube, das Buch geht in die späte Debatte ja ein, also in die heutige Debatte, und die ist schon sehr viel gespickt, auch mit Fachbegriffen, zum Beispiel wie Cis-Männer. Mit denen kann man nicht unbedingt sofort was anfangen. Also nicht jemand, der sich einfach nur mit dem Sturz des Patriarchats vielleicht geneigt fühlt, irgendwie da was zu finden für sich, aber gleichzeitig dann überrannt wird mit einer Fachsprache, die ihn vielleicht, was weiß ich, heteronormative Matrix beispielsweise, ja, die ja in den neueren Debatten eine Rolle spielt und alles nochmal neu aufrollt. Also können Sie da vielleicht nochmal irgendwie die einzelnen Etappen nochmal ein bisschen klarer stellen und vielleicht auch, was ein Cis-Mann ist und warum das sozusagen der Kampfgegner ist? Ja.
Viele Fragen auf einmal. Also ich habe im Buch zumindest immer, wenn das erste Mal so ein Begriff vorkam, versucht es auch dann entsprechend auch nochmal auch alltagssprachlicher zu erklären oder so und nicht so voraussetzungsvoll das eigentlich zu gestalten. Und aber genau, vielleicht auf die Begrifflichkeiten gleich vorweg. Oder wobei, vielleicht kann ich das auch zusammennehmen mit den Antworten auf die anderen Fragen. Also wenn wir über die verschiedenen Wellen des Feminismus sprechen, oder ich beschreibe es im Buch ja auch wirklich sehr verdichtet und sehr kurz. Das ist quasi ein kurzer historischer Überblick über die Patriarchatskritik, die eben schon seit, also ich beschreibe ja, Patriarchatskritik ist feministische Kritik, oder der Begriff des Patriarchats wird quasi verwendet von denen eben, die diesen Zustand ja angreifen eben, und das sind Feministinnen. Und die erste Welle, damit bezeichne ich die erste Frauenbewegung, die wirklich so mit Virginia Woolf um die allerersten Rechte für Frauen, nachdem auch zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft Frauen ja noch richtig entrechtet waren, kämpften und in der, also um Wahlrecht und um Recht, ein eigenes Konto zu besitzen und ja und arbeiten gehen zu können. Und die zweite Welle des Feminismus, das sind dann die FeministInnen, die in den also da brauche ich, kann ich eigentlich Feministinnen wirklich noch sagen, ohne diese Genderpause zu machen, weil das auch hauptsächlich eben ja, Frauen waren, die in der zweiten Frauenbewegung dann nochmal stärker auch sich auch Beziehungsebenen beispielsweise anguckten. Das sind etwa Kate Millett und das ist eine der berühmteren, die eben die, das Patriarchat auch als eine Form der Kolonisierung quasi der Körper und der Psyche und der Emotionen beschrieben hat, eine Form der inneren Kolonisierung, die auch eben auch Frauen eben in Gänze erfasst und die Art, wie sie lieben und wie sie begehren und so weiter strukturieren würde. Also die schon angefangen hat, da auch sich die Beziehungsformen beispielsweise so vorzunehmen und auch Shula Miss Firestone, also die waren auch sehr radikal ja zum Teil und das sind zwei, auf die ich mich im Buch auch beziehe und dann was so an Wellen danach kam, beziehungsweise an Kritik auch an dieser zweiten Welle, da greife ich auch vor allem zwei kurz heraus, und zwar einmal auch Bell Hooks als eine von vielen schwarzen Feministinnen, die kritisiert haben, wie letztlich ja, farbenblind, also rassismusblind, die zweite Welle des Feminismus, die zweite Frauenbewegung war und letztlich die fast nur eben quasi die berühmten Feministinnen da eigentlich Frauen waren, die selbst nicht auch von Rassismus betroffen waren, sondern eigentlich alle aus so einer weißen privilegierten Oberschicht auch kamen. Und diese Kritik eben versuchte darauf hinzuweisen, dass es auch, ja, also hat eigentlich so ein Intersektionalitätsdenken eingefordert schon. Und dann die also ein weiterer Strang von Kritik an der damaligen feministischen Bewegung kam dann eher eigentlich von Judith Butler und denen, die mit der Queer Theory eben, was auch gerade schon angesprochen wurde, in Frage stellten oder kritisierten, dass in der zweiten Frauenbewegung selber noch ein binäres Denken von Geschlecht auch fortgesetzt wurde, insofern als dass es quasi oftmals von so einer Natur von Frauen, die dann eben ja auch der Natur der Männer weiter gegenübergestellt wurde, ausgegangen wurde und die es dann zu befreien gilt oder so, aber nicht quasi die vermeintliche Natürlichkeit der Binarität eben hinterfragt wurde. Und das hat dann vor allem Judith Butler gemacht. Und da komme ich jetzt dann quasi eigentlich zu der Frage mit diesen Begrifflichkeiten, heteronormative Matrix und Cis-Geschlechtlichkeit auch, also was auch eben erst dann in dem Moment quasi als die Queer Theory und das, was ich dann als queer-feministischen oder Queer-Feminismus bezeichne, darauf versucht hat, aufmerksam zu machen, dass die Art, wie Zweigeschlechtlichkeit funktioniert, dass das auch immer wieder gesellschaftlich produziert wird und also dass nach der Geburt beziehungsweise schon vor der Geburt eben Menschen aufgeteilt werden in zwei Geschlechter, denen dann eben auch verschiedene Wesen zugeschrieben werden. Das ist das, was eigentlich erst der Queer-Feminismus, die Queer-Theory so richtig kritisiert haben, und die heteronormative Matrix ist quasi das Denken, das eben selbst die Menschen aufteilt weiter in Männer und Frauen und die jeweils, deswegen hetero, auch so beschreibt, denen solche Wesen zuschreibt, dass sie quasi in der Logik nur immer heterosexuell begehren. Also dass eine Frau selbstverständlich den begehrt, der als Mann definiert ist in der Gesellschaft. So. Und das ist die heteronormative Matrix. Und die Cis-Geschlechtlichkeit, damit wird, also weil eben der Queerfeminismus quasi ja darauf aufmerksam macht, dass die Art, wie in unserer Gesellschaft Geschlecht organisiert ist, geordnet ist, dass das quasi schon vor Geburt essentialisiert wird und Menschen zugeschrieben wird, also nach den Chromosomen, und dass entsprechend es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, sich da frei zu entfalten. Und ich bin cis, wenn ich mich damit identifiziere, was mir dann schon vor der Geburt zugeschrieben ist. So. Also ich bin eine cis-Frau. Jetzt ist es auch sehr...
Ja. Ja, jetzt haben wir es definiert bekommen. Das hat sich jetzt auch alles ziemlich theoretisch angehört und es ist gut zu wissen, dass Sie einen theoretischen Hintergrund haben. Ich fand das Buch besser als so viel Theorie. Also ich fand das von dem, was ich eben gesagt habe, finde ich sozusagen vielleicht im Hintergrund des Buches viel. Aber was ich im Vordergrund finde und was ich auch was für mich zum Teil neu war und sehr interessant war, sind die gesellschaftlichen Kämpfe und Kampfplätze, die Sie beschreiben. Ja, Sie beschreiben ja eine richtige Kritik, die läuft. Also da braucht man nur die Zeitung aufzuschlagen oder die Medien, die man sonst nutzt. Ja, Entschuldigung, Zeitung aufschlagen ist vielleicht ein bisschen altertümlich. Ich mache das noch. Aber dann findet man ja diese Debatten, ja, sehr viel, auch verquickt mit anderen über Rassismus, Cancel Culture und so weiter. Und das, Ihr Buch ist ein Beitrag zu dieser Debatte, zu diesem einen Thema, was Sie dann herausstellen, Patriarchat. Aber was, vielleicht springen wir mal nach hinten in Ihr Buch, da wo das mehr so mit zärtlich und frei was zu tun hat. Denn dort führen Sie uns, die Leserinnen und Leser, in eine Welt, die mir persönlich jetzt nur sehr am Rande bekannt ist, von Menschen, die jenseits der Kleinfamilie zusammenleben wollen. Also die aktiv daran arbeiten, Rollenzuschreibungen durch persönliche, im persönlichen Leben zu vermeiden. Jetzt wollte ich einfach mal so wissen, das ist hochinteressant und geht in sehr komplexe Verhältnisse hinein. Ja, also Kinder mit 3, 3,5 Omas und so weiter. Das soll jetzt nicht lustig klingen, es ist tatsächlich sehr interessant, weil es so gelebte Gegenentwürfe sind. Ja. Kannten Sie die? Ist das eine Sache, die man kompliziert recherchieren muss? Sie haben ja offensichtlich das Buch auch herausgeschrieben aus solchen Interviews, die Sie mit den Menschen geführt haben. Erzählen Sie mal ein bisschen davon.
Genau. Ja, ich habe als Journalistin schon in den letzten Jahren auch zum Teil zu ähnlichen Fragen gearbeitet und manche der Menschen, die ich jetzt für das Buch interviewt habe, hatte ich schon zuvor auch für Artikel getroffen und habe die auch über einen längeren Zeitraum entsprechend begleitet. Also und ja, habe zum Teil für die Artikel also als ich etwa 2016 das erste Mal eine Reportage oder also ich habe eine Reportage geschrieben, beziehungsweise lange Interviews, so auch so narrative Interviews letztlich geführt mit Leuten, die polyamorös leben, also die nicht nur eine Person lieben, sondern mit mehreren auch Liebesbeziehungen führen und die dann zum Teil durchaus ganz so romantisch Züge auch haben können. Und da habe ich damals Leute auch, also habe auch anonym oder beziehungsweise habe selber mich als Journalistin schon natürlich ausgegeben, aber habe in so anonyme E-Mail-Verteiler auch reingeschrieben. Ich wusste, hier vernetzen sich Leute, die sich als polyamorös bezeichnen. Da gibt es so anonyme, also eben so E-Mail-Adressen polyamorös Berlin. .com oder was weiß ich so. Und da habe ich eben beispielsweise 2016 mein journalistisches Anliegen, was ich im Sinn habe, so geschrieben. Und da haben sich Leute bei mir gemeldet. Und das sind auch zum Teil Menschen, die ich eben jetzt für das Buch wieder getroffen habe. Aber ich habe auch in meinem direkten Umfeld auch Menschen, die etwa Kinder jenseits der Kleinfamilie bekommen und großziehen. Und das sind so, also eben die Zugänge quasi waren ganz unterschiedlich. Und ich fand es aber auch sehr schön eben, dass ich dass sich Leute auch dann auf solche, also auf solche Schreiben hin, die so ins wirklich ja niemanden konkret adressieren, dass sich dann da Menschen daraufhin melden und sagen, ja, wir haben auch Lust, davon zu erzählen und wollen auch eben, 2016 habe ich das auch noch so angekündigt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne da auch enttabuisieren und ich möchte das auch so vielleicht auch so, also auch gerade wenn es um Polyamorie ging, und da hat sich viel getan seit 2016 zum Glück schon. Das war aber, also auch wie mir Leute, die so lebten, damals noch erzählt haben, auch einfach eine Sache, also eine Lebensweise, für die sie sich permanent, und das hat sich nicht so arg verändert, aber noch rechtfertigen mussten und wo Leute schnell als unersättlich quasi dargestellt werden. Und genau, und das ist natürlich schön, wenn ich als Journalistin so gemerkt habe, die wollen, nachdem sie einmal in so einem Artikel drin waren, trotzdem noch mit mir reden und wollen das irgendwie fortsetzen und fühlen sich dann nicht vorgeführt oder so.
Und ist das so eine...
Entschuldigung. Also ich kenne auch verschiedene Gruppen, die da unterschiedliche Lebensformen gelebt haben, abgewählt haben und so weiter. Was ist aber der Vorteil? Sie beschreiben es ja sozusagen als ein Vorteil, also diese Utopie, die Sie aufmachen, wenn man mehrere Partner, also polyamorös beispielsweise lebt oder in anderen Konstellationen, dass das gegen die Kleinfamilie, also Sie richten sich ja auch wirklich gegen die Kleinfamilie. Was für Vorteile hat das gegenüber der Kleinfamilie? Also im Moment sehe ich bloß, dass man viel mehr Stress hat. Also das habe ich auch wirklich erlebt halt. Also dass man viel mehr auseinandersetzen muss mit den verschiedenen Partnern und die Rechtslage oftmals sehr unklar ist, wenn das die Kinder betrifft oder eine Erbschaft oder Adoptionen oder dergleichen. Also dann wird es richtig kompliziert. Also was für Vorteile hat das und warum ist die Kleinfamilie so so eine Konstellation, gegen die Sie anschreiben?
Also ist es ja in meinem Buch jetzt kein Ratgeber, deswegen würde ich jetzt nicht von, weiß ich nicht, was Vorteile kann ich jetzt nicht so nahelegen, aber um was es mir geht, ist vielmehr aufzuzeigen, eben inwiefern in diesen Phänomenen, die ich in meinem Umfeld beobachte, von denen ich aber auch schon seit Jahren irgendwie auch nicht im direkten Umfeld, aber irgendwie auch medial vermittelt mitbekommen habe, dass ich darin antipatriarchales Potenzial sehe und dafür aber genau um das so ja, diesen Phänomenen so zuzuschreiben, dieses Potenzial, muss ich erstmal, das mache ich dann im Buch in dem mittleren Teil, mir erschließen, wie denn die Kleinfamilie und auch etwa die romantische Liebe mit dem Patriarchat und dem Kapitalismus zusammenhängen. Also inwiefern diese Lebensweisen und Liebesweisen immer wieder Machtverhältnisse reproduzieren. Und dann kann ich davon ausgehend, also wenn ich diese Zusammenhänge mir angeguckt habe, kann ich einerseits theoretisch ja beschreiben, inwiefern also Lebensmodelle, die dem dann dieser Normierung nicht entsprechen, ja auch immer wieder quasi die Grundfeste des Patriarchats herausfordern und aber eben auch an den Fällen, die auch an den konkreten Beispielen, die ich beschreibe, das im Einzelnen, das habe ich ja oder versuche ich ja auch zu zeigen, dann eben das im Fall der Familien, die ich treffe, mit denen ich gesprochen habe, wie sehr die natürlich darum ringen und es aber eben auch permanent, nicht permanent, aber sehr viel thematisieren. Die Frage eben, wer ist für was zuständig? Es wird einfach alleine dadurch, dass es nicht Mutter, Vater, Kind sich reproduziert, wird ja eine andere Aushandlung auch notwendig, als weil man eben nicht Rollen so sehr vorgegeben hat, wie es in der traditionellen Kleinfamilie der Fall ist. Das vielleicht jetzt hier mal kurz als Antwort. Und oder vielleicht noch auf diese, Sie haben ja noch darauf verwiesen, dass es so schwierig ist, eben auch gerade deshalb, weil es so viel auszuhandeln gibt und auch weil, was ich schon angesprochen habe, weil die Leute, die eben jenseits der Familiennorm leben, auch anders sich vielleicht auch im Umfeld rechtfertigen müssen und aber auch, weil sie auch, weil auch das, die Art, wie juristisch immer noch der Familienzusammenhang geregelt ist und wer als verantwortlich vor dem Gesetz für Kinder gelten kann und so, weil es auch da sehr schwierig ist, eben es anders zu machen, als es als dieses Familiendenken, das immer noch so verbreitet ist, eben vorsieht. Und das ist aber ja gerade deshalb umso, ja, finde ich auch beeindruckender und für mich auch, ja, inspirierend gewesen, zu sehen, dass eben das Leute machen. Und das heißt ja auch, also das würde ich ja auch als eben die kleinen subversiven Akte, die auch was verschieben am Ende, sehen.
Aber das wäre...
Jetzt bist
Nachfrage,
du dran.
Bitte.
Aber ist
ja,
es
also mit den subversiven Akten vielleicht, genau. Also ich frage mich, welche Art von Veränderungspotenzial Sie eigentlich beschreiben. Sie wollen ein Veränderungspotenzial beschreiben. Ihr Buch ist durchaus hoffnungsfroh gestimmt am Ende und sagt, es wird schon nicht so bleiben, wie es ist. Auf der anderen Seite beschreiben Sie auch Beharrungskräfte. Und ich kann mir mit meiner Fantasie leider auch noch sehr viele Faktoren hinzudenken, die diese Beharrungskräfte unterstützen. Ja? Also die ganzen rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die so eingerichtet sind. Sie berühren das ein bisschen. Also die Kleinfamilie ist ja nicht mal so eine Erfindung, die einfach, weil sie gut war, geblieben ist, sondern die ist ja im Erbrecht und im Arbeitsrecht und überall ist sie sozusagen, wird sie gestützt und gehalten. Ja. Und ich habe schon verstanden, dass diese alternativen Lebensweisen natürlich vielleicht eine Nische darstellen, vielleicht aber auch das Potenzial haben, subversiv zu sein. Aber ich frage mich doch, wie stark theoretisch oder abstrakt ist eigentlich das Patriarchat? Sie setzen sehr viel und ich sehe da jetzt auch keine Alternative dazu. Also sie halten viel davon, dass man Dinge reflektiert, dass man sich bewusst macht, dass man eine Rolle spielt und dass man versucht, sozusagen über das Bewusstmachen auch eine Veränderung dieser Rolle hinzukriegen. Das ist sozusagen Aufklärungshoffnung. Sie sagen aber an anderer Stelle auch, dass der typische Mann sozusagen im schlimmsten Falle jemand ist, der nicht nur die gesellschaftliche Bindung einfach so weitergibt, sondern noch nicht mal weiß, dass er das tut. Ja. Also wo ist das Patriarchat, vielleicht wird es mal, um auf Ihr Buch dann konkreter einzugehen und nicht allzu viel drumherum zu fragen, wo ist das Patriarchat wirklich angreifbar? Wo kann es sozusagen in Frage gestellt werden, wirklich nachhaltig in Frage gestellt werden? Durch eine theoretische Überlegung, durch Kritik, durch Gegenbehauptung, durch alternative Lebensweisen, wahrscheinlich hier durch alles.
Ja, durch alles. Und ich meine, das, also für mich ist das das Anliegen mit diesem Buch gewesen, das steht da auch immer wieder drin, aber ich glaube genau, dass das vielleicht, dass ich das auch hier nochmal aber sage, ist auch wichtig, weil also es diesen Antifeminismus-Teil, den Sie ja auch gerade kurz angesprochen haben, der ist für mich total relevant, um überhaupt den Aufbau oder um was es mir da geht, irgendwie zu erfassen. Und zwar auf eben all diese Kräfte hinzuweisen, die auch als Reaktion auf die neuen feministischen, queerfeministischen Kämpfe und Bewegungen, auf das auch neue queerfeministische Bewusstsein, das sich auch ja eben transnational ausgebreitet hat mit MeToo, mit Ni Una Menos, also auch mit den Bewegungen, die aus dem lateinamerikanischen Raum kommen, aber auch mit den Frauenstreiks, die total darauf verweisen, wie sehr die wie sehr sexualisierte Ausbeutung und die Ausbeutung von Reproduktionsarbeit zusammenhängen, also wie sehr auch körperliche Übergriffe und dann eben Ausbeutung von Fürsorgetätigkeiten und so zusammenhängen. Diese ganzen Bewegungen haben auch entsprechend die Gegenwehr in den antifeministischen Mobilisierungen in den letzten Jahren auf den Plan gerufen. Und da versuche ich ja auch, also in dem Kapitel, wo es um linken Antifeminismus geht, zu zeigen, und das ist eben das, was dann mit dem zweiten Teil so zusammenhängt und mit diesem Befreiungsteil, mir geht es darum zu sagen, Leute, das ist wir als Linke, wenn wir doch ein gemeinsames emanzipatorisches Projekt machen wollen, dann ist es total wichtig, dass wir uns mit Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen und die Abwertung von feministischen Kämpfen und aber auch von Lebensformen jenseits der Kleinfamilie, das spielt den Rechten in die Hände. Und das ist eben deswegen darauf nochmal hinzuweisen, warum aus einer linken Perspektive da auch Befragungspotenzial drin steckt. Und genau wie Sie aber gesagt haben, das muss natürlich eben, also es wird nicht irgendwie es werden nicht einzelne queere Familienkonstellationen uns in die befreite Gesellschaft führen, natürlich nicht. Aber eben zu zeigen, dass da Potenzial drin ist, dass in den Kämpfen der Frauen und Queers, die auf die Straße gehen, Potenzial drin ist und in der Analyse der Zusammenhänge. Und genau, und wir dann vielleicht uns von einer bestimmten patriarchalen Logik, die ja eben alle Menschen, auch diejenigen, die als weiße Cis-Männer vielleicht am meisten aktuell noch davon profitieren, aber die ja auch darunter leiden, dass das eben für alle befreiend ist, wenn wir das Patriarchat stärker und weiter herausfordern.
Ja, also dann, das wäre jetzt habe ich die Antwort auf die Frage bekommen. Letztlich ist das Patriarchat etwas, worunter wir alle leiden. Also es sind die Strukturen, in denen wir zu vielem gezwungen werden. Ja, also so mit den Worten von Foucault zu sagen, wir wollen nicht mehr derart regiert werden, ja, sondern weniger und wollen größere Freiräume haben. Okay. Ich darf mal kurz einwerfen, bevor Bettina die nächste Frage sagt, dass wir hier auch Fragen aus dem Chat weitergeben. Sie müssen halt erst in den Chat reingeschrieben werden und dann machen wir das gerne. Bitte.
Sie behaupten ja, dass durch die neuen Lebensformen oder Stile nicht nur die Gesellschaft besser wird, sondern auch der Sex schöner. Nun fragt sich, wie soll das gehen? Die romantische Liebe, das Konzept wird ja auch in gewisser Weise nicht abgelehnt, aber denen werden verschiedene andere Varianten des Liebens offenbar zur Seite gestellt. Ich weiß nicht, ob Lieben und Sex, das geht manchmal auch so ineinander, das wäre so eine kleine Kritik. Also bei der Begriffsbestimmung bin ich mir dann immer nicht ganz klar, worum es eigentlich im Einzelnen immer geht, ob um Sex oder Lieben. Ja, also... ich finde ja ganz gut, dass Sie so den Slogan der 68er, das Private ist öffentlich und das Öffentliche ist privat, also so stark machen, dass es bis sozusagen ins Intimste hineinreicht halt. Aber jetzt muss man auch wissen, was sozusagen genau das Problem ist. Also Sie beschreiben ja, die Verobjektivierung ist ein ganz großes Problem, die Abwertung, vor allen Dingen der Frau halt. Ja, können Sie das noch näher erläutern?
Also ich würde auch ja sagen, die überhaupt diese binäre Teilung in öffentlich und privat ist ein uns alle einengendes Produkt auch der bürgerlichen patriarchalen Gesellschaft. Und aber klar, das jetzt erstmal kurz theoretisch vorweg. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir fragen, wie kann da irgendwie, also inwiefern beschreibe ich was als befreiend, dann müssen wir aber erstmal gucken, also von welcher Situation gehen wir jetzt aus? Was ist so, was sind die hegemonialen Verhältnisse quasi im Bett oder beim Sex für diejenigen, die jetzt sich noch nicht in diesen queer-feministischen Kreisen an sexueller Befreiung nochmal versuchen? Und da habe ich ja so die neueren Studien beispielsweise aus den USA von Peggy Ornstein, Girls and Sex, herangezogen, die zeigt, dass über 75% aller jungen Mädchen und Frauen sagen, guter Sex bedeutet für sie, wenn es dem Typen gefällt und sie keine Schmerzen haben. Also das sind so irgendwie so die, das ist jetzt nur eine von vielen Studien, auf die ich mich ja beziehe, die nachweisen, wie patriarchal es auch einfach weiterhin in der Sexualität zugeht und genau die patriarchale Logik, die Menschen einteilt in zwei Gruppen und diejenigen, die zu Frauen gemacht werden, dann als diejenigen adressiert, die den anderen zu gefallen haben und sie irgendwie auch zu bedienen haben, also auch auf der Ebene sie zu befriedigen haben, die wird eben in diesem so sehr privaten Rahmen und das also so deutlich. Und das, was auch ein Problem an dieser öffentlich-privat-Aufteilung eben ist, ist die Tatsache, dass es so privatisiert wird, dieses Problem, also dieses patriarchale Muster dann eben bei der Sexualität etwa, dass eben, wie auch Studien zeigen, diejenigen, die darunter leiden, aber denken, das sei ihr Problem und das nicht als eine Struktur begreifen können, weil es ja auch so tabuisiert ist. Und da verändert sich aber ja was. Da gibt es zunehmend unter jungen Frauen und Queers wirklich auch in den sozialen Medien das ist total Thema geworden. Das ist von irgendwie Bildern, auf denen junge Frauen und Queers ihre also auch zum Teil selbst auch ihre Vulven zeigen, um überhaupt mal mehr Sichtbarkeit für die für Geschlechtsorgane, die nicht Penis sind und dann auch die Frage, wie sind die aufgebaut, wie funktionieren die, wie kann ich überhaupt meinen Körper gut empfinden und wie kann ich darüber reden und so. Das ist alles ja auch Teil von dem, was ich als so eine queerfeministische sexuelle Befreiung beschreibe. Und da geht es ganz viel ja eben auch darum, diese Art von Scham, die Teil des Patriarchats ist, auch herauszufordern und sich gemeinsam darin zu üben, auch eine Sprache zu finden und dann auch überhaupt, und es ist gleichzeitig aber nichts, was irgendjemandem aufgezwungen wird, sondern das sind Angebote, die zunehmend gemacht werden und Leute treffen sich und versuchen erstmal auch zum Teil mit ihren Körpern zu experimentieren, Dinge zu machen, von denen sie vielleicht nicht wussten, dass sie daran Freude haben könnten.
An der Stelle, es ist ja durchaus in Ihrem Buch auch drin, dass Sie über den Kapitalismus reden, weil Sie sagen, also dieses Besitzdenken zum Beispiel, dass die Frau eine Sache des Mannes ist, der also ihm gehört, Eigentum ist und so weiter, das zeige eben auch das Vordringen des patriarchalen Denkens oder Handelns oder von Mustern sozusagen in, sagen wir mal, in das Wirtschaftsleben insgesamt. Also das leuchtet ein, gleichzeitig macht es den Gedanken an Befreiung immer unwahrscheinlicher. Ja? Je größer sozusagen der Moloch wird, ja, je ausufernder und quasi unbegrenzter Patriarchat ist und wenn das dann sogar mit dem Kapitalismus zusammenhängt, dann fragt man sich ja, wie weit geht eigentlich die Veränderung? Ja? Und ist und das frage ich mich jetzt tatsächlich, denn wenn ich jetzt mal auf einen politischen Denker wie Foucault schaue, dann hat der zwar über die Macht geredet und er hat auch über sozusagen Machtverhältnisse geredet, Verhältnisse durchaus, die durchaus geübt werden durch Menschen über Menschen, aber er hat zum Beispiel selber weitgehend darauf verzichtet, so etwas patriarchal oder Kapitalismus zu nennen. Also das ist eher ein Denken aus dem 19. Jahrhundert, wo man an geschichtliche Mächte dachte. Ja. Sie selber zitieren ja sehr interessant Friedrich Engels zum Beispiel über die Rolle der Frau mit sehr klugen Bemerkungen. Ich glaube, das haben Sie auch selber gesagt. Sodass man also auch innerhalb der klassischen politischen Sphäre findet man diese Kämpfe. Und jetzt wollte ich Sie einfach fragen, ob Sie tatsächlich glauben, dass man jetzt aus politischen Gründen, aus Gründen des Kampfes und der Bewusstmachung an so etwas wie scharf festhalten muss. Ist es ein sinnvoller Begriff, den so stark zu machen, ihn damit auch ein bisschen ungenau zu machen? Ja? Ist das wichtig für den politischen Kampf? Auch um diese verschiedenen Strömungen, die Sie sagen, die auch international sind, vielleicht sozusagen zumindest in der Beobachtung zusammenzuschließen?
Ja, ich glaube, dass das eben genau dafür wichtig ist. Und auch, weil also dass es wichtig ist, um das, was diese Strömungen eben adressieren, auf den Begriff zu bringen. Und die tun es ja selber, sie bringen es auf den Begriff. Und dieser Patriarchatsbegriff ist, wie Sie ja schon sagen, auch etwas diffus, ja, in der Art, wenn auf den verschiedensten Schildern Smash Patriarchy steht, in auch sehr unterschiedlichen Kontexten. Aber er ist auch eben nicht diffus, weil er doch diese eine Grundstruktur beschreibt. Und ich glaube, es ist total gut dafür, einen Begriff zu haben. Also nämlich die Ordnung, die eben die Menschen vor der Geburt schon als natürlicherweise männlich oder weiblich einteilt und das in ein hierarchisches Verhältnis bringt, das Männliche und das Weibliche, und nichts jenseits davon zulässt. Das ist für mich, das ist, wie ich im Buch den Begriff verwende. Das ist patriarchal. Und das ist auch was ich fand es interessant, ich habe eben vor ein paar Jahren von Charlotte Higgins, der Chefin des Kulturdepartments oder eben Feuilletons vom Guardian, die auch über die Renaissance dieses Begriffs geschrieben hat und die am Ende nach einem sehr langen Essay zu dem Fazit kam, es ist eben total sinnvoll, den Begriff genau für scheinbar total weit voneinander entfernte Phänomene, die Not der Näherinnen in Indien und die Tatsache, dass so wenig Frauenfiguren interessante Rollen in Filmen spielen. Genau für diese scheinbar unabhängigen Phänomene, die aber doch eben in dieser Grundlogik zusammenhängen, zu verwenden.
Also ich habe jetzt tatsächlich im Chat eine Frage, die passt auch ganz gut dazu. Was antworten Sie Leuten, die bei dem Begriff Patriarchat zusammenzucken und unterstellen, das sei nur linksgrün versiffte Propaganda? Oder auch zusammenzucken bei dem Wort Feminismus? Also es gibt Leute, die zucken da zusammen.
Ja, zusammen, also eben, ich hatte mehrfach dann mit nichts unbedingt zusammenzucken, aber eben mit so, ja, mein Gott, also wir haben eine Kanzlerin, warum müssen wir denn noch vom Patriarchat sprechen? Eben so mit solchen Reaktionen auch schon früher auch in meiner Redaktion und so zu tun. Und da würde ich eben auf diese ganzen Strukturen oder eben die strukturelle Ungleichheit verweisen, die sich so fortsetzt, nämlich darauf, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird, darauf, also ich kann jetzt anfangen, solche Zahlen aufzulisten. Und ich glaube, es ist total wichtig, also dass seit den 90er Jahren bis 2017, das war der Zeitpunkt, als der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung veröffentlicht wurde, der neue ist jetzt gerade rausgekommen, sich die Beschäftigungsquote von Frauen fast also nochmal von 50% auf 75% erhöhte und sich aber in der Zeit, die sie im Haushalt arbeiteten, im Verhältnis zu dem, was Männer machen, überhaupt nichts verändert hat. Also dass dieser Gender Care Gap, der berühmte, dass der auch eben, wie dieser zweite Gleichstellungsbericht zeigte, eklatant hoch ist, dass Frauen 1,5-mal so viel Kinder- und Hausarbeit noch machen wie Männer und dass das sogar bei heterosexuellen Paaren, bei denen die Frau deutlich mehr verdient als der Mann, noch der Fall ist. Ich glaube, genau, also ich kann so ein paar so einfach Zahlen nennen und ich glaube, das ist total gut als ja, Feministin oder Patriarchatskritikerin, also auch egal welchen Geschlechts, sowas quasi in petto zu haben, um antifeministischen Äußerungen zu begegnen.
Sie haben ja sozusagen jetzt ein bisschen erläutert, warum das einerseits, wenn man so will, ein theoretischer, eine Kategorie ist, auf der anderen Seite auch ein Kampfbegriff. Und in dem Buch verweisen Sie ja darauf, Sie haben es auch im Gespräch schon gesagt, dass es ja auch tatsächlich bekennende Patriarchatsverteidiger gibt. Ja? Also in den Kritiken am Feminismus steckt ja erstaunlich viel sozusagen ja, Affirmation in Richtung bestehende Verhältnisse. Denken Sie, dass das noch zunehmen wird? Also führt jetzt dieser Streit auch auf dieser Seite, sagen wir mal, den Verteidigern in Anführungszeichen des Status quo, wird das härter sozusagen in, oder empfinden Sie es so, dass es so wird?
Ja, ich glaube, dass das auch eben alle Kämpfe um die bestehenden Herrschaftsverhältnisse betrifft. Und das ja, sehen wir ja auch, dass das also auch genauso jetzt beispielsweise bei den antirassistischen Bewegungen und denen, die abwehren, dass wir da eine Analogie haben. Ich glaube, genau, das ist aber auch mit der Analogie muss man ein bisschen aufpassen, weil es auch einfach sehr unterschiedlich funktioniert, also und auch der Zusammenhang mit der Wirtschaftsweise auch ein anderer ist. Der Zusammenhang quasi von Sexismus und einer kapitalistischen Wirtschaftsweise ist ein anderer als von Rassismus und der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Und auch die Subjektivierungsweisen, da fand ich, genau, das ist also, dass das nochmal Unterschiede sind, aber das ist nicht Ihre Frage gewesen. Die Frage, genau, ob sich so die Abwehr von feministischen Kämpfen oder die Abwehr gegenüber feministischen Kämpfen und eben auch die Beharrlichkeit quasi des Patriarchats oder das Beharren auch tatsächlich einzelner Gruppen auf einer patriarchalen Ordnung. Ja, ich glaube, das ist kein Backlash, den wir sehen, sondern das ist tatsächlich ein Verteidigen von einer Ordnung, die natürlich für eine große Zahl von Menschen Privilegien bereitgehalten hat und aber auch nicht nur Privilegien und Leute verteidigen nicht nur bewusst Privilegien im Sinne von Zugängen, ökonomische Privilegien und so weiter, sondern es geht ja auch um eine Verteidigung einer Ordnung, nach der wir auch zutiefst strukturiert sind. Und es ist auch vielleicht auch nicht jedermanns Sache, das herausfordern zu wollen. Also auch die Art, also ich sehe das irgendwie im, keine Ahnung, im Umfeld auch von so, sag ich mal, etwas älteren Männern auch zum Teil auch zu sagen, ich habe auch ja, also natürlich ist es super hart gehabt und ganz vieles an mir unterdrückt und so dann entsprechend auch erst Karriere machen können oder eben profitieren können von der patriarchalen Ordnung, in die ich auch ganz viel geopfert habe und die vielleicht auch deshalb keine Lust haben, das jetzt nochmal in Frage zu stellen.
Ja, da gibt es sicher eine ganze Reihe von Gründen. Ich habe noch eine andere Frage hier, die mir zugeleitet wird. Aktuell wird sich im Feuilleton am Gender-Sternchen gefühlt wöchentlich aufgehangen, als sei damit der Feminismus durchgespielt und damit dann alles erreicht. Im feministischen Diskurs ist das Thema aber durchaus durchdiskutiert und wohl nur noch Liberale tragen das vornher vorweg. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Ist die Diskussion um das Gender-Sternchen nicht am Ende auch kontraproduktiv?
Ja, ich finde sie kontraproduktiv, weil es so absurd ist, dass auch sich daran so aufgehängt wird. Also, dass Leute so ein Problem damit haben, ein Gender-Sternchen zu verwenden, das finde ich irgendwie auch ja, nicht ganz nachvollziehbar. Und ich denke, da geht es eben auch immer um mehr. Und
das würde ich, also wenn ich jetzt mal mit eigenen Worten diese skeptischen Einwand unterstützen kann, es ist in dem Modell der Kritik oder dem Modell der Opposition, das Sie aufmachen, ist für Solidarität irgendwie nicht ersichtlich Platz. Ja? Das kommt manchmal in dem, wenn Sie auf linke, klassische linke Kritiken eingehen, dann merkt man, dass die versuchen, sozusagen, die Arbeiterschaft als etwas zu adressieren, was mit sich selbst solidarisch ist. Ja? Und vielleicht ist manchmal, das denke ich mir, das Problem bei diesen Kämpfen, dass man überhaupt erst mal anfangen muss, sich zu überlegen, selbst wenn man einsieht, dass jemand dort leidet oder dass jemandem Gewalt angetan angetan wird, dass man trotzdem nicht automatisch weiß, wie kann ich solidarisch sein. Und wenn da das solidarisch sein oder die Empathie auf so einen sprachlichen Trick wie das Sternchen reduziert wird, dann kommt einem das irgendwie, kann einem das albern vorkommen.
Ja, ich glaube aber, dass das eigentlich schon auch vielfach gemacht wird, nämlich der Zusammenhang erklärt wird, warum, also das ist auch mittlerweile schon, es gibt eine total nette so Erklärdoku im, ich glaube, es war vom ZDF produziert, die zeigt, wie sehr es schon das Denken von kleinen Kindern eben prägt und verändert, wenn sie wenn sie über Berufe reden, nicht nur von Ärzten reden, sondern ÄrztInnen so und damit schon klar gemacht wird, es ist nicht eben immer nur ein Mann, der ein Arzt wird, also das schon im Grundschulalter dann und das ist also schon so lernen, auch so zu schreiben und das ist ja auch was, wo eben auch das zeigt diese eine Dokumentation total schön, dass es für Kinder auch überhaupt kein Problem ist, eben das ist ja was, wo vielleicht Leute, die lange natürlich, wir müssen uns auch zum Teil ein bisschen darin üben, es wieder anders zu formulieren. Aber ich meine, das, was Sie gerade gesagt haben, ich finde es eigentlich ganz schön, wie einladend die neuen queerfeministischen Bewegungen sind und wie sehr die doch versuchen, auch es verständlich zu machen, um was es geht und so. Und das hoffe ich auch in meinem Buch auch zu machen und auch mitzunehmen und eben auch zu vermitteln. Das ist es ist letztlich eine Bewegung, in der es nicht um Rache geht und nicht um eine Umkehr der Unterdrückung, sondern eine Befreiung von Unterdrückung für alle.
Das ist jetzt wirklich also ein perfektes Schlusswort. Sehr schön, dass Sie das nochmal gesagt haben, weil das ist tatsächlich, das sollte man auch nochmal betonen, durchaus die Tendenz in Ihrem Buch, das ist einladend geschrieben und für mich jedenfalls und für viele andere, die sich da nicht so auskennen, auch verständlich, hat ja Bettina am Anfang auch gesagt. Da Sie selber gesagt haben, Sie müssten nach einer Stunde Schluss machen, denke ich, sind wir jetzt an einem guten Punkt, das machen zu können. Weisen wir noch aufs nächste Mal hin, Bettina?
Das können wir machen. Das nächste Mal wird wieder in dieser Form stattfinden. Und zwar haben wir dann Nerea Wöhing als Gästin da. Und wir reden dann über Melancholie und Arbeit.
Okay. Für heute sagen wir, normalerweise wäre das jetzt mit einem kleinen Applaus versehen, vielen, vielen Dank, Caroline Wiedemann, für das Gespräch und allen, die uns jetzt zugehört haben. Wie immer wird dieses Video in den nächsten Wochen umgewandelt in einen Podcast, den man dann auf der Seite vom Thomasius Club auch nachhören kann. Wir wissen, das machen auch viele und da sind ja schon über 100 drauf. Also vielen Dank für heute.